Das ist der Matthäusevangelium mittendrin in der Bergpredigt. Und in Kapitel 5, dort sind wir das letzte Mal über diese wunderbare Tatsache, wie Gott hier die Menschen benutzt, dass wir sogar Licht der Welt sein können, weil wir Sklave Jesu Christi sind. Und dann im 16. Vers, den möchte ich heute wiederholen, sagt die Bibel: So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt kommen wir plötzlich zu einem Gedanke, der ist an und für sich vom Neuen Testament her normal, ist aber in den gläubigen Kreisen meistens nicht bekannt. Also Paulus geht zum Beispiel im Korintherbrief davor aus, 2. Korintherbrief, dass wenn er Dienst tut, dass etwas passiert. Und zwar, er ist ein Werkzeug Jesu Christi, er tut Dienst und dann durch das, was er tut, passiert etwas, dass die Menschen dann nicht nur diese Hilfe geistlich empfangen, sondern er löst bei ihnen wiederum aus, dass sie Gott anbeten für das, was der Paulus an ihnen getan hat, obwohl der Paulus nur das Werkzeug war. Das ist hier auch drin. Er sagt ganz einfach: Wir sollen unser Licht leuchten lassen, das heißt, wir sollen im Lichte wandeln, wir sollen dem Herr Jesus nachfolgen, ihn in den Mittelpunkt stellen. Und dann wird etwas geschehen. Dann sagt die Bibel, dann sehen die Leute unsere guten Werke und werden dann der Vater im Himmel dafür preisen. Das ist also ein Gedanke, da kommt man normalerweise ja nicht drauf, dass eigentlich alles, was wir tun, von Gott her dazu ausersehen ist, darum ist so wichtig, dass es echt ist, dass es bei anderen zum Beispiel Dankbarkeit Gott gegenüber bewirkt oder Anbetung, einfach oder Verherrlichung Gottes, dass wir praktisch nur Auslöser sind und das Dritte wiederum dann durch das, was wir tun, dazu gereizt werdet oder dazu veranlasst werdet, Gott zu dienen oder Gott letztendlich anzubeten. Und jetzt sind wir bei einem ganz, ganz kitzligen Gebiet, nämlich bei den Werken. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt einmal hingehe und einfach in allen gläubigen Denominationen und Richtungen frage, was sind Werke? Da werden wir natürlich einen riesigen Unterschied finden, was hier gemeint ist. Meistens ist mit Werke verbunden in unseren Gedanken Barmherzigkeit. Meistens ist mit unseren letztendlich Vorstellungen verbunden, Hingabe, andere zu helfen, etwas Gutes zu tun, das steckt so drin. Ist auch im Prinzip nicht falsch. Aber wir möchten das biblisch beleuchten, auch von dem Hintergrund, was hier der Herr Jesus sagt. Er sagt ja, wir sind das Licht der Welt, jetzt sollen wir das Licht leuchten lassen und dann werden unsere Werke etwas bewirken, dass nämlich Menschen der Vater im Himmel anbeten. Aber dass es so weit kommt, dazu müssen die Werke sauber sein. Dazu müssen die Werke da sein, dazu müssen sie ausgelöst sein. Wir werden nachher sehen, dass es eine riesige Rolle spielt, was für Werke. Zuerst einmal das Werk selber heißt Ergon. Das ist halt für sich etwas, das im Deutschen auch nicht anders ist. Das heißt Tat, Handlung, Ausführung, Tatsache, Arbeit, Verrichtung, Unternehmen, Geschäft, im Besonderen auch Arbeiten der Männer, zum Beispiel Feldarbeiten, Feldbau, weibliche Verrichtungen, Kriegsarbeit, Kampf, das durch die Arbeit hervorgebrachte Werk. Jetzt kommen wir plötzlich zu einem ganz anderen Gedanke, nämlich das Ergebnis, was hier ist. Und wenn man jetzt mal das sich anguckt, dann ist doch erstaunlich, was die Werke für einen breiten Raum in der ganzen Bibel einnehmen und was richtig auffällt. Im Johannesevangelium, im Römerbrief, dort sind die zentrale Stelle über die Werke und dann seltsamerweise in der Offenbarung. Also in diesen drei Büchern spielen die Werke eine ganz besondere Rolle. Wenn wir uns die Rolle der Werke ansehen, ich sage es jetzt mal ganz, ganz hart, man kann die Bibelstelle einfach überlesen und sagen, ja, na gut, ich wandle im Licht und dann werden schon Werke hervorkommen, die dann Gott verherrlichen. Aber die Bibel geht davon aus, dass man das auch versteht und dass man geistlich richtig handelt. Und jetzt kommen wir zu hochinteressanter Aussage, wenn wir nämlich die Werke untersuchen. Wenn ich jetzt jemand etwas Gutes tue, ist das dann ein gutes Werk? ist die Frage. Es kann ein gutes Werk sein, es muss aber kein gutes Werk sein. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz diffizilen Ansatz, wo der Mensch einfach falsch denkt. Er geht nämlich hin und denkt vom Werk her. Aber die Bibel sagt doch, zum Beispiel hier, dass wenn das Licht da ist, dann kommen die Werke zum Tragen, werden sichtbar. Und dass letztendlich etwas passiert und daraus kommen die Werke und die bewirken etwas. Das heißt, Werk ist nicht Werk. Und jetzt kommen wir zu Johannes 3, 19. Da sagt die Bibel etwas, wahrscheinlich für sich brutal. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Da steht bei Lieben Agapao. Und Agapao ist, dass man für etwas das Beste sucht. Dass man alle seine Kräfte einsetzt, um einem Dritten etwas Gutes zu tun. Jetzt sagt hier die Bibel eigentlich, wenn man das ganz genau analysiert, sagt sie, die Menschen lieben die Finsternis so, dass sie alles tun, dass die Finsternis so richtig zur Finsternis wird, dass die Finsternis wirken kann, dass die Finsternis Macht durchschlägt. Und zwar, das kommt daher, weil ihre Werke böse sind. Jetzt kommen wir zu ganz, ganz kitzligen Gebieten. Ich möchte mal ein bisschen abschweifen. Zu meiner Zeit galt als der große, barmherzige Mann, der den Armen in Afrika hilft, der Albert Schweitzer. Schau, im Humanismus und überhaupt in evangelischen Kreisen und überall war der Albert Schweitzer eine große Adresse. Was die wenigsten wissen, Albert Schweitzer war in Wirklichkeit ein moderner Theologe wie der Bultmann. Bultmann war Dogmatiker, aber der Albert Schweitzer war ein Mann, der mit der Person Jesu nicht zurechtkam. Und der ist eigentlich aus Verzweiflung in den Urwald gegangen, weil er vom Herr Jesus geflohen ist, wie Jona einst. Jetzt ist halt die Frage, wenn ein Mann wie der Albert Schweitzer gute Werke tut, denen wunderbare Dinge macht, dann himmelt diese, Entschuldigung der Ausdruck, aber dann himmelt ja diese Eingeborene Afrika diesen Albert Schweitzer an und hängt an seinen Lippen. Und das ist dann der Mann, der zum Beispiel die Gottheit Jesu mit der Probleme hat. Das heißt, das Werk bewirkt dann etwas, dass die Leute auf eine falsche Fährte kommen. Geistlich. Sie werden durch ein gutes Werk auf eine falsche Fährte geführt. Und in dem Moment ist das kein gutes Werk mehr, das vor Gott ein gutes Werk ist, sondern ist böse. Versteht ihr? Und darum steht hier, die Werke der Menschen sind böse. Mutter Teresa von Kalkutta. Kann das, was sie getan hat, keine guten Werke sein? Das ist ganz einfach. Sie hat gesagt, mit jedem Foto, wo von ihr geschossen wird, kommt eine Seele aus dem Fegfeuer. Wisst ihr, wenn jetzt die Leute, sie tut ihnen wirklich, jetzt haben wir es mal objektiv, Gutes. Also ich sage es mal so, wir müssen unterscheiden, was ist menschlich gut und was ist göttlich gut, was ist geistlich gut. Das ist nämlich ein Problem. Die guten Werke, die sie tut, werden wiederum bewirken, dass die Leute sie verehren, das ist ja geschehen, und auch ihre Meinung übernehmen. In der Regel übernimmt man von dem Menschen, den man verehrt, seine Meinung. Und damit übernehmen sie die Lehre des Katholizismus. Und der Katholizismus ist eine böse Lehre, weil er das vollkommene Opfer Jesu praktisch wiederholen will, weil er praktisch Okkultismus zulässt, im Sinne von, dass man zum Beispiel Heilige verehrt, Tote, dass man Götze anbetet, wie Maria, die ja nicht die Mutter Jesu ist, die hier verehrt wird, sondern was ganz anderes. Diese Dinge, versteht ihr? Ich darf nie hingehen und sagen, oh, der hat doch mir jetzt etwas Gutes getan. Das war doch ein gutes Werk. Der hat jemand gespeist, der hat jemand zu essen gegeben, der hat jemand Gutes getan. Das ist menschlich gesehen, von der Humanität her, vom Humanismus her, ein gutes Werk. Ist wunderbar. Aber geistlich, ob Gott das ein gutes Werk nennt, hängt davon ab, wie es ausgelöst wird und wie die Reflexion ist. Zum Beispiel, diese Leute, Die werden nicht der Vater im Himmel preisen aufgrund von solchen Werken. Die werden ganz andere Dinge tun. Die werden aus dem, der es macht, eventuell sogar ein Götze machen und werden auch zu falschen Lehren geführt werden. Wisst ihr, das ist das Problem. Ein Werk ist nie neutral. Menschlich zum Beispiel, ich sage es jetzt mal ganz, ganz ungeschützt, wenn jetzt eine Sekte hingeht und gute Werke tut, und die tun auch gute Werke, und jemand wirklich was Gutes gibt, und durch das, dass man dem hilft, aus seiner wirklich menschlichen Not, sind die Leute dankbar und gehen zu der Sekte über und gehen wegen dem verloren. Dann wäre es besser gewesen, ihre menschliche Not wäre nicht gelindert worden. Versteht ihr? Und das ist das Problem bei den Werken. Die Bibel sagt letztendlich, wenn das Licht da ist, dann kommen die echten Werke und wegen derer wird Gott verherrlicht. Wenn aber das Licht nicht da ist, wenn es nicht Werke sind, die biblisch sind, die von Gott her als gutes Werk legitimiert sind, dann nützt das nichts. Wisst ihr, wir gehen immer davon aus, was wir als gutes Werk bezeichnen, das muss Gott auch bezeichnen, oder? Da ist jemand, der Hunger hat, ich speise ihn. Das ist doch ein gutes Werk. Tja, vielleicht. Das ist das Problem. Werke sind nicht neutral, sondern Werke sind von Gott her gebunden an den, der sie auslöst. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das steht jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich denke, das ist einfach allgemein bekannt. In Offenbarung 20 vom großen weißen Thron ist euch da etwas aufgefallen. Da sagt die Bibel, da wurde das Buch des Lebens geöffnet, Vers 12. Und das ist jetzt interessant. Das Buch des Lebens wird geöffnet, die Toten werden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Aber jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Die Werke spielen hier eine Rolle wiederum. Sie werden gemessen. Aber am Schluss, in den Himmel, wäre nur der gekommen, Vers 15, der im Buch des Lebens geschrieben gewesen wäre. Weil hier steht, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wisst ihr, jetzt haben wir wieder das Problem. Die Werke werden dann später von Gott her beurteilt. Jetzt kommt was ganz, ganz Interessantes. Der Gedanke wagt man ja kaum auszusprechen. Jetzt hat jemand ganz, 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 ganz viele gute Werke getan. War vom Missionsfeld, von mir aus, in den Slums und hat alle geholfen, dass die nicht kaputt gehen. Und durch das hat man die alle in eine falsche Richtung, in eine falsche Lehre geführt, in eine falsche Errettungslehre. Und diese Leute gehen alle verloren. Sie haben diese guten Werke wunderbar brauchen können. Sie waren von denen begeistert. Sie waren fasziniert. Man hat ihnen geholfen. Sie waren dankbar. Es war alles wunderbar. Aber die Leute, die sie getan haben, haben sie durch diese guten Werke verführt. Und dann ist das beste gute Werk menschlich nicht mehr legitim. Und die Leute gehen verloren, nicht wegen den Werke, sondern die gehen verloren, weil sie nicht im Buch des Lebens geschrieben gewesen wären. Merkt ihr hier, wir denken ja humanistisch, wir denken viel humanistischer, als wir glauben. Wir sind so vom Humanismus zerfressen, das glauben wir gar nicht. Biblisch, das Denken ist völlig anders. Jetzt kommen wir zu dem ganz entscheidenden Punkt. Ja, Entschuldigung, soll ich jetzt nichts Gutes mehr tun? Nee, das meint die Bibel nicht. Wie kann die Bibel sagen in Johannes 3,19, das muss man sich einfach vergegenwärtigen, das ist ja brutal ohne Ende. Er sagt klipp und klar, ein Mensch, der nicht gläubig ist, der nicht zum Licht kommt. In unserem Text geht es ums Licht, dass die Werke sichtbar werden. Ein Mensch, der nicht zum Licht kommt, der die Finsternis liebt, das heißt, der Finsternis ihr Bestes sucht, dessen Werke sind böse. Und sie kommen nämlich nicht zum Licht, weil ihre Werke böse sind. Wisst ihr, wir müssen aufhören zu denken, es hat jemand Gutes zu tun und das ist damit von Gott her gut. Stimmt überhaupt nicht. Sondern Du kannst ganz viel Gutes tun und in Wirklichkeit die Leute damit in die Falle locken. Das ist ja das Böse. Und wir sagen immer, oh, der ist doch lieb, der ist doch nett. Ja, natürlich ist der lieb und nett. Ich hatte im Geschäft die größte Verführer. Hatte ich teilweise Sekte. Ich kann euch nicht beschreiben, wie nett die waren. Die waren viel netter wie die Gläubigen. Die waren viel humaner, viel lieber und viel anständiger wie der ganze Rest. Dabei war es die größte Verführer, die die Leute in die Hölle gebracht haben. Wisst ihr? Und das ist das Problem. Wenn die jetzt gute Werke tun und jemand wirklich Gutes tun, jetzt tun sie gar nur mir oder dir Gutes. Und dann ist es von Gott her gesehen eine Falle. Und für die Leute kann es eine Falle sein. Wisst ihr? Und das Problem ist, es ist ungeheuer schwer, hier sein Denker umzustellen und zu sagen, lass mich sehen, wer tut das gute Werk? Warum? Was löst das gute Werk aus und bewirkt das gute Werk, dass ein Mensch zu Gott kommt und Gott anbetet? Kommt es so weit, dass er zum Jesus kommt, dadurch gerettet wird und mit dem lebendigen Gott in Ordnung kommt oder nicht? Und das ist Kriterium für Werke. Johannes 7,7. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Ihr müsst es einmal überlegen. Wir lesen das einfach so runter und sagen, ja, die Welt ist halb böse. Aber er sagt hier pauschal, der Herr Jesus, die Werke der Welt sind böse. Auch die guten? Ja, klar. Wisst ihr, das ist ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ich bin ja jetzt eine andere Generation wie viele, aber viele von euch sind ja meine Generation sogar noch älter. Ihr habt doch alle den Mahatma Gandhi gekannt, oder? War doch ein genialer Mann. War wirklich ein Mann, der humanistisch und ein Menschenfreund ohne Ende. Aber er hat reinen Humanismus verbreitet und nicht der Herr Jesus. Von daher, alle, die ihm nachgefolgt sind, haben sie nicht bekehrt. Dann ist doch besser, man ist ein grober Glotz und man ist nicht so nett und nicht so freundlich und nicht so, ich sage mal das Fremdwort, eloquent, allglatt könnte man dazu sagen, und so freundlich und hätschelnd und lieb und tut alle Gutes und sagt den Leuten wenigstens die Wahrheit. Wisst ihr, Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ihr mal guckt, was ein Samuel Heppich getan hat, der ja sicher einer der gröbsten Klötze war im Reich Gottes, was er getan hat, was andere getan haben, nein, Entschuldigung. Ich sage es mal hart. Du bist auf einem Hochhaus, da bricht das Feuer aus. Du musst innerhalb von 2 Minuten noch gucken, dass du runterkommst durchs Treppenhaus, bevor das Feuer abriegelt, dann bist du tot. Gehst du dann hin und redest mit jemandem, der vom Dach ist, ganz lieb, sagst ihm vielleicht sogar ein Gedicht auf oder überlegst dir, wie kann ich dem jetzt schön beibringen, dass er da runter soll. Ha, du schreist ihn doch an, packst ihn im Grab oder gibst ihm eine Ohrfeige. Ich habe das auch lernen müssen, dass ich im Zweifel einem Menschen Ohrfeige gebe. Ich habe jetzt gelernt, ich habe jetzt jemand knallhart, ich bin dem so brutal begegnet, weil ich fast ein schlechtes Gewissen gehabt habe hinterher. Aber hinterher habe ich gesagt, Moment einmal, eine Form von Hysterie wird am besten begegnet, wenn jemand hysterisch ist, wenn einer knallt. Sagt dir jeder Spezialist, wenn jemand hysterisch ist, muss man Ohrfeige geben. Jetzt kommen die anderen und sagen, oh, du bist ja unmöglich, du musst mit dem lieb reden, du musst... Fällt euch gerade auf, was gerade in der Politik so läuft? Dialog, versteht ihr? Reden, schwätzen, das nützt manchmal nichts. Du musst manchmal die Reißleine ziehen. Wisst ihr, ich sag's mal so, wenn jetzt ein Zug ins Unglück geht, ich krieg die Nachricht, der Zug geht ins Unglück, die Brücke ist zusammengebrochen, dann gehe ich doch nicht vor zum Zugführer und versuche ihn zu überreden, dass er den Zug anhält, dann reiß ich die Notbremse, oder? Ist doch normal. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Wir denken immer, wenn jemand lieb ist, wenn jemand gute Werke tut, dann ist er recht. Und dann ist es recht. Stimmt aber nicht. Wenn der Herr Jesus sagt was, das ist ja schon schockierend. Er sagt, alle diese Werke der Welt, ich formuliere es mal um, also die Werke dieser Welt sind, das beinhaltet alle, einfach die Werke der Welt heißt generell, sind böse. Oh. Dann ist ja der ganze Humanismus böse. Und es ist ja ganz viel, was man Gutes tut, böse. Wisst ihr, und jetzt kommt so langsam dann die Frage an uns, was tun wir geistlich? Sind wir so, dass Gott durch uns Werke machen kann, die die Menschen zum Jesus führen? Oder lassen wir uns blenden und man hat vielleicht sogar mit bei diesen unfruchtbaren Werken der Finsternis, die zwar menschlich gesehen gut sind, lieb sind und hilfreich sind, aber in Wirklichkeit von Gott her gesehen die Menschen sogar ins Elend bringt. Johannes 3, 20. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wisst ihr, mir sagen manchmal Leute wegen dem Dritten Reich, ha, Karl Armand, da hast du dein Auto nicht abschließen müssen, da hast du dein Haustür nicht abschließen müssen. Tja, wisst ihr, was ja nicht stimmt. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt. Es gab sogar ein Spottlied im Dritten Reich, wo man den Mann besungen hat, Massenmörder, Hamann hat er geheißen. Und wenn man gesagt hat, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir. Wisst ihr? Die Alten wissen das. Versteht ihr? Das ist alles gelogen. Du kannst sogar eine wunderbare Situation aufrichten, wo es den Leuten gut geht. Und jetzt bist du einer dieser Glücklichen, der immer Bereich ist, wo nichts passiert. Und dann wird das verherrlicht. Böse ist böse. Und wenn es noch so friedlich, noch so human, noch so fromm, noch so freundlich auftritt, das ist einfach so. Muss man einfach sehen. DDR. Versteht ihr? Wir haben ja DDR 2.0 bei uns im Prinzip. Bei DDR war es so, du hattest das Problem, das viele von uns haben, hattest du nicht. Du hattest zum Beispiel so gut wie keine Arbeitslosigkeit. Die Leute hatten ein garantiertes Einkommen. Sie hatten eine garantierte Lebensexistenz. Da war alles garantiert. Das war doch gut, oder? Ja, aber jetzt frage mal die Gläubigen, zum Beispiel in Sachsen, wie es den Gläubigen ging in diesem System. Denen ging es dreckig. Oder wenn sie dich auf dem Kieker hattet. Oder wenn du fliehen wolltest, wenn du das nicht ausgehalten hast, dass du eingesperrt wurdest. Wisst ihr, das sind so Dinge, über die reden wir nicht mehr. Man sieht immer nur das Gute. Und wenn du heute mit Leuten redest, dann erzählen sie dir immer nur das Gute, auf dem System. Aber das Grundproblem ist ja ganz einfach. Die Bibel sagt, wir sind in der Welt, die Welt ist in der Kralle des Bösen und die Werke, die die Welt tut, sind böse und da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Und die Welt kommt nicht zum Licht. Und in dem Moment, wenn die Welt zum Licht kommen würde, würde herauskommen, dass ihre Werke böse sind. Missionare haben erzählt, also in China hast du ja ganz viele Leute gehabt, zumindest früher war das so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, die haben immer gelächelt. Das war typisch, das Lächeln. Die haben gesagt, wenn ein Chinese sich bekehrt, das siehst du sofort dran, weil er sofort aufhört zu lächeln. Also das Lächeln hört sofort auf. Wisst ihr, das ist doch freundlich nett, es ist jemand nett zu dir, es ist freundlich zu dir. Wisst ihr, wir dürfen uns doch nicht täuschen lassen. Wenn jemand nett, lieb, freundlich zu dir ist, dann musst du dich ja fragen, warum ist der jetzt nett, lieb und freundlich zu mir? Ich bin zwischen, meine Frau sagt manchmal, du bist wischt. Dann sage ich, ja, das ist schon was dran. Wenn die Leute mich anrufen und mich einseifen wollen, wisst ihr, wenn mich jemand anruft, darf er schon mal gar nicht, das ist schon mal gesetzlich ein Verstoß, weil er hat von mir keine schriftliche Einwilligung, dass er mich akquirieren darf, das ist schon mal verboten. Also macht der, der mich anruft, schon mal was Illegales, das sage ich ihm in der Regel. Aber zuerst mal frage ich ihn, ich sage meistens so, bevor sie weiterredet, sie braucht gar nicht schwätzen, sagen Sie mal einfach mit einem Satz, was wollen Sie? Ach, wissen Sie, ich will Ihnen nur sagen, hören Sie auf, was wollen Sie? Sagen Sie es mit einem Satz. In der Regel legt er auf. Wenn er nicht auflegt, sage ich ihm, also gut, okay, ich bin bereit, mit Ihnen zu reden, schicken Sie mir die schriftliche Einwilligungserklärung, dass ich Sie beauftragt habe, dass Sie mich akquirieren dürfen. So darf er mich nicht anrufen. Versteht ihr? Da kommen Leute, die sagen, wir wollen Ihnen etwas Gutes tun. Mir hat eine Frau vor der Lotterie angerufen. Na, die war völlig entsetzt. Ha, Sie wollen doch auch einen Gewinn. Ich sage, nein, das gibt's doch nicht. Jeder will einen Gewinn. Ich sage, ich will keinen Gewinn. Die war völlig geschockt, dass ich das, was sie mir Gutes tun will, was in Wirklichkeit eine hundsfiese Masche war, sie hat es dann hinterher rausgelassen, was sie wirklich von mir wollte. Sie wollte mich praktisch binden, dass ich ein Abo mache. Ist das, so sind die Leute. Aber wenn der jetzt gut ist von der Stimme her, Stimme ist gefährlich. Ich kann euch nur warnen, Stimme kann täuschen. Du hast eine nette Stimme, freundlich, lieb. Ich bin jetzt zum Beispiel beim Computer, bin ich japanisch, koreanisch und denke ich amerikanisch. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Auf jeden Fall, sie waren Asiat und konnten nicht richtig Deutsch. Bin ich in die Falle gegangen, bis ich dann rausgekriegt habe, dass die mich reinlegen. Die haben mich ausgenommen und haben mich reingelegt. Und am Schluss, und ich bin bestimmt computertechnisch, sagen wir mal, höchstens fünfte Klasse Volksschule, sagen wir mal vorsichtig. Aber ich habe dann am Schluss selber rausgekriegt, was die großen Spezialisten nicht rausgekriegt haben. Da war mir klar, dass die keine Ahnung haben, mich bloß abzucken. Als ich am Schluss Hilfe wollte, haben sie immer gesagt, können wir den Vertrag verlängern, wir geben ihnen 20%, wenn sie wieder das nächste Jahr zahlen und so. Und dann kam sogar die Chefin, das kannst du gar nicht vorstellen. Wisst ihr, die Leute sagen, wir wollen ihnen etwas Gutes tun. Sie haben mir gesagt, ihr Computer wird wunderbar laufen. Sie werden keine Probleme mehr haben. Wir sind wunderbar hier hinter ihnen und werden alles so machen, dass es wunderbar ist für sie. In Wirklichkeit haben die weniger Ahnung teilweise gehabt wie ich und das ist ja schon Schande. Und die haben mich einfach reingelegt. Da ging es ums Geld, sonst um gar nichts. Wisst ihr, das ist das, du selber und ich, wir sehen das nicht, wenn wir nicht hinter die Kulisse sehen. Wir dürfen nicht das Werk, das hier da ist, dass der mir jetzt zum Beispiel hilft, einmal funktioniert. Das darf nicht das Kriterium sein. Du musst immer überlegen, was will der von mir? Warum macht er das? Er gehört zu der Welt und die Werke der Welt sind böse. Man kann sagen, du kannst ja nicht mehr leben, dann bist du ja nur noch misstrauisch. Ja, ist doch gar nicht schlecht, oder? Johannes 8,41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sagt er zu den frommen Pharisäer. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Wisst ihr? Sie sagen, wir sind doch, gehören zum Volk Gottes. Wir haben einen Vater Gott. Dann sagt der Jesus klipp und klar, ihr seid Kinder des Teufels. Und er sagt, ihr tut die Werke eures Vaters. Die Frommen. Wisst ihr, auch das fromme Mäntelchen ist gefährlich. Man muss aufpassen. Die Pharisäer haben die Leute in die Hölle gebracht. Und da konnten sie noch so sehr Almosen geben, Gutes tun. Wisst ihr, sie haben sie in die Hölle gebracht. Galater 5,19, wo die Werke des Fleisches aufgelistet werden, das ist ja letztendlich diese Quelle, wo das Böse auch herkommt, wo es sitzt, da sagt die Bibel ganz klar, das ist jetzt interessant. Offenbar, und da steht im griechischen Wort, das heißt ganz einfach, man sieht es, man sieht es. Da wird nicht geoffenbart, wie Gott etwas offenbart, sondern man sieht es einfach. Also die Werke des Fleisches sieht man eigentlich eindeutig. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das heißt, die Werke dieser Welt sind einfach so. Jetzt sage ich es mal ganz hart. Wenn jetzt jemand aus Neid gute Werke tut, was ist es dann? Galater 5,19. Wenn jemand aus Eifersucht gute Werke tut, was ist es dann? Galater 5,19. Wenn jemand aus Streitsucht gute Werke tut, was ist er dann? Galater 5,19. Wenn jemand mir Gesundheit bringt und es über okkulte Mittel bringt, was ist dann? Galater 5,20. Zauberei. Entschuldigung. Galater 5,19, 20, 21. Die drei sind der Block. Und das muss man einfach sehen. Die Frage ist, ich sage es einmal ungeschützt, was letztendlich steckt dahinter, was ist los? Und ich muss jetzt anfangen, die Menschen nicht mehr zu beurteilen, was sind letztendlich ihre wirklich objektiv messbaren gute Werke? Weil die messbaren gute Werke können gute Werke von Gott her sein, das können aber auch schlechte sein. Und Johannes 3,21 sagt, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden. Da steht wieder nicht offenbart werden, sondern sie werden sichtbar, dass sie in Gott getan sind. Also er sagt jetzt klipp und klar, du siehst letztendlich, das können sogar die gleichen Werke sein, du siehst bei dem, der im Licht ist, dass sie von Gott kommen, und du siehst bei dem, der nicht im Licht ist, dass sie nicht von Gott kommen. Und das Kriterium. Das ist das, was der humanistisch verseuchte Mensch nicht mehr akzeptiert. Man will alles zerreden, man muss mit allen reden. Ich muss doch mit einem Terrorist nicht reden, oder? Entschuldigung, mein Verständnis ist, der will mich umbringen, also muss ich ihn ausschalten. Und was sagt die Bibel? Wer ist dazu zuständig, den auszuschalten? Die Obrigkeit. Also erwarte ich von der Obrigkeit, dass er den ausschaltet, nicht, dass er mit ihm rumdiskutiert. Versteht ihr? Dazu noch mit Religionen, die als ihre Hauptmerkmal haben, dass sie der Ungläubige, und das sind wir denn in ihre Augen alle, anlügen dürfen. Wisst ihr, merkst du halt, wie naiv und dumm es sein kann gegenüber diesen Strukturen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, die Rolle der Werke. Wenn jetzt jemand sich wirklich bekehrt, wirklich ein Gotteskind ist, dann passiert etwas bei jemand. Wir sind ja in der Bergpredigt, wo es darum geht, dass wir im Lichte wandeln und diese Werke sichtbar werden. Das sagt Paulus in Apostelgeschichte 26 ab 18. Er redet hier von den Heiden, von uns. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und dann geht es weiter in Vers 20, im B-Teil. Und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Wisst ihr, echte Buße wirkt Werke. Wisst ihr, wenn jemand sich wirklich bekehrt, wirklich zum Glauben kommt, dann hat es Reaktionen. Ich sage nicht, dass jeder sofort frei wird vor allem, aber es hat Reaktionen. Wenn jemand sich wirklich bekehrt, wiedergeboren wird, beendet er alles, was er als Sünde erkennt. Das ist überhaupt keine Frage. Da gibt es Leute, die haben Gebundenheiten, die brauchen nochmal einen zweiten Anlauf. Ich denke hier vor allem an Bindungen im seelischen Bereich, da gehört zum Beispiel Rauchen dazu und ähnliches. Das heißt aber, jede Sünde, die ich erkenne und ich die Kraft dazu habe, beende ich. Das ist normal. Das ist eine Wirkung einer echten Bekehrung. Das ist ein Werk, das kommt aus der Bekehrung. Das, was ich jetzt sage, hört sich vielleicht schockierend an. Es geht jemand hin, entwickelt eine neue Meditationsmethode und bringt die Leute dazu, kann man auch mit Hypnose zum Beispiel, bringt die Leute dazu, dass sie nicht mehr rauchen. Ist das gut oder schlecht? Schlecht, dass sie nicht mehr rauchen, ist gut. Aber wie das gemacht wird, ist böse. Wenn jemand nicht mehr raucht, weil er sich bekehrt, dann ist es von Gott, dann ist es in Ordnung. Wisst ihr, aber neutral, dass der nicht mehr raucht, ist doch nichts Kriterium. Wir denken immer, Hauptsache er tut's nicht mehr. Und frage nicht, warum. Und dann sind wir Jesuiten, weil dann heiligt der Zweck die Mittel. Hauptsache es passiert nicht mehr. Wisst ihr, und da kommt jetzt etwas, wo man ganz ehrlich zugeben muss, dass man manchmal keine Möglichkeit hat, Dinge zu ändern und man sich einfach Gott unterwerfen muss in aller Demut, und ihm überlassen muss, was er tut. Johannes 6, 28. Da sprach er zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Wisst ihr, diese Leute haben zumindest etwas schon begriffen gehabt vom Herr Jesus. Herr, es gibt Werke Gottes. Und es gibt Werke, die sind nicht Werke Gottes. Sie haben begriffen. Wir müssen die Werke Gottes tun, nur das zählt vor Gott. Aber was ist das? Jetzt sagt Jesus etwas völlig Schockierendes zu ihnen. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, der ihn gesandt hat. Er sagt praktisch, das wahre Werk ist immer, dass man an Herr Jesus glaubt. Und aus dem raus kommen die Werke. Und darum sagt Jakobus 2,17, das ist einfach Fakt, Jakobus ist anders wie der Paulus, er erklärt es nicht, er sagt es einfach. Und das hat manchmal riesige Vorteile. So ist auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Das heißt, wenn Glaube keine Werke bringt, ist er tot. Glaube bringt automatisch eine Reaktion, Werke hervor, ein Tun. Römer 4, 4. Wisst ihr, ich war lange in Stuttgart. In Stuttgart ist es so, ich bin natürlich vom Charakter her eher weich. Jetzt sitzt da jemand, draußen hat es vielleicht 10 Grad minus, und da sitzt da und hat nur eine kleine Decke und bettelt. Gibst du jetzt dem etwas oder nicht? Das ist die Frage. Tue ich jetzt ein gutes Werk, indem ich ihm was gebe? Ich tue das dann. Das ist die Frage. Tue ich das jetzt um des Evangeliums willen? Tue ich jetzt, weil der Heilige Geist das wirkt? Oder tue ich das, weil ich ein Charakter bin, der eher hier sensibel reagiert? Das ist die Frage. Jetzt gebe ich dem Geld, weil es bloß ein Euro ist. Aber jetzt kriege ich mit nach einer Zeit, dass hier Leute gibt, die lassen sich mit dem Mercedes um die Ecke fahren und dann gehen sie betteln. Was machst du jetzt? Wisst ihr, wie willst du unterscheiden, jetzt sage ich es mal vorsichtig, die Werke, die du tun sollst, die kannst du nur im Lichte tun. Du kannst die Werke Gottes nur tun. Und wir kommen gleich drauf, wenn nämlich Epheser 2, Vers 10 passiert. Ich stelle Römer 4, 4, Hebräer 4, 4 einmal zurück und ziehe Epheser 2, 10 vor. Da sagt die Bibel, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, in diesem Paket der Erlösung sind die guten Werke drin. Das heißt, ich muss jetzt vor Gott klären, ob das, was ich jetzt tue, ich muss also das rauskriegen, ob das im Heiligen Geist ist, dass ich hier etwas gebe oder nicht. Wisst ihr, wir haben mal einen Mann unterstützt in Südamerika. Es hat uns ein anderer Gläubiger, der ganz ernsthaft war, ganz warm empfohlen. Wir haben das getan als Gemeinde. Und haben erst am Schluss gemerkt, dass er ein Betrüger war. Wisst ihr, was machst du hier? Das kommt, wenn du nur denkst, gute Werke. Versteht ihr? Darum bin ich auch gegen Bettelei im Reich Gottes. Darum bin ich gegen Bettelbriefe, darum bin ich gegen das alles. Wenn jemand bedürftig ist und Gott will, dass man ihm hilft, dann geht er durch den Heiligen Geist hin, legt es demjenigen aufs Herz und dann tut er's. Versteht ihr? Und das ist echt. Und alles andere kann gut sein, aber es muss nicht gut sein. Und da muss man Lehrgeld zahlen. Das ist bitter, ich sage es ganz ehrlich, bitter, wenn dir sowas passiert. Gut, hinterher habe ich dann rausgekriegt, der Bruder, der uns das empfohlen hat, hatte selber große Probleme, hatte keine Gnade und Gabe, das zu unterscheiden, weil er selber so Probleme hat, dass ja, die Ehe fast auseinandergegangen wäre. Da wurde es auch handgreiflich, muss man ganz ehrlich sagen. Wisst ihr, soll ich es mal ehrlich sagen, wenn wir die Bettelei im Reich Gottes abgestellt bekommen würden und alle Gläubigen, die Gott wirklich dienen, nur noch sich darauf verlassen würdet, dass das, was an Gutem getan wird, auch Menschen, auch Missionswerke, auch Werke im Reich Gottes, dass alles, was getan wird, vom Heiligen Geist ausgelöst wird und den anderen Gläubigen aufs Herz gelegt wird, wie beim Georg Müller, dann wird der Großteil von den ganzen Werken, die es heute im Reich Gottes gibt, weg. Die wird verschwunden. Ist euch das klar? Jetzt kann man sagen, Diakonie aber doch nicht. Ich habe hier Insiderwissen. Glaubt ihr, dass immer ein Säger ist, wenn ein Mensch älter wird, wie die biblischen Verheißungen? Und wenn man einen Mensch nur aufgrund von medizinischen Tricks künstlich am Leben hält und ihn fast vegetieren lässt, und dann wird er halt 105, ist das ein gutes Werk? Ist die Frage. Ich habe bei Patientenverfügung reingeschrieben, keine lebensverlängernden Maßnahmen. Gott entscheidet, wenn es vorbei ist, nicht ich. Das sind so Dinge, wo du einfach menschlich denkst, jetzt müssen wir denen doch was Gutes tun. Das ist die Frage, will das Gott? Das Problem bei Werke ist immer, will es Gott? Löst er es aus? Wenn er es nicht auslöst, in Erführungszeichen, fällt es nicht unter Epheser 2, Vers 10, ist kein Werk Gottes. Ist das immer bei uns, bei den Gläubigen? Ich sage es mal ganz hart. Mein Mitleid kommt bei mir zum Beispiel sicher 90% von meinem Charakter. Ein anderer, der einen anderen Charakter hat, der ist vielleicht hier härter. Der ist aber vielleicht auch hart, wo man weich sein sollte. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert ein Gläubiger, der eher einen harten Charakter hat, und ein Gläubiger, der eher einen offenen Charakter, einen weichen Charakter hat, wie funktionieren die? Die funktionieren beide nur im Heiligen Geist. Gott entscheidet, wann ich was, wie, wo, wem geben soll und was nicht. Ist so, und wenn man das einmal sieht, dann sind die Werke zweitrangig. Ist so, der Mensch denkt so human. Ich habe mich jetzt auch erwischt, da ging es um einen Grabstein. Da habe ich völlig human gedacht. Und mein ganzer humaner Ersatz ist daneben gegangen. Das ist so, ich wollte dann den Grabstein jemand schenken und es hat nicht funktioniert, weil der wollte gar nicht. Der hat das Problem so gelöst, dass mein Grabstein plötzlich Abfall war. Versteht ihr? Aber ich habe schon alle Hebel gezogen, um hier etwas Gutes zu tun. Aber es war nicht vom Heiligen Geist, es war meine Seele. Versteht ihr? Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Wir glauben immer, wenn jemand seelisch ist, oder seelisch, wisst ihr, wie reagieren die auf die Seele? Dann ist das wunderbar, dann ist es von Gott. Ich behaupte jetzt einmal was ganz Brutales. Je seelischer es ist, je weniger ist es von Gott. Ist euch das klar? Ob das Werke sind, das Tun, ob es das Rede ist, spielt überhaupt keine Rolle. Alles Zwischenmenschliche. Wenn es seelisch wird, Vorsicht. Ist doch. Es gibt Menschen, die haben ein einnehmendes Wesen. Wenn diese das einnehmende Wesen dazu benutzen, mich zu manipulieren, ja, Entschuldigung. Und ich bin dann völlig begeistert. Ich komme aus der Pfingstbewegung, da hat man mit diesen Mitteln gearbeitet. Wisst ihr, was das Problem war? Das hat funktioniert. Kurzfristig, aber nicht langfristig. Ich habe eine Frau, ich könnte euch den Namen sagen, ihr würdet sie kennen. Die hat in Stockerhausen gewohnt. Und die Frau hat immer vor einer Konferenz zur anderen gelebt. Sie kam nie beim Herr Jesus zur Ruhe. Sie hat immer das Nächste gebraucht. Und immer das Nächste. Und immer das Nächste, wo mir Gutes getan hat. Zum Beispiel, ich habe mal erklärt, als ich mich von der Pfingstbewegung getrennt habe, habe ich öffentlich gesagt, dass ich durch diese Handauflegung Finsternismächte auf mich gezogen habe und Lästergedanken bekommen habe. Da hat jemand, der hier vollkommen vereinnahmt war, öffentlich geschrien, jede Handauflegung von diesem Mann, der mir die okkulte Reaktionen verpasst hat, ist eine Wohltat. Versteht ihr? Entschuldigung. Hat er mir jetzt Gutes getan? Hat er ihre Gutes getan? Waren seine Werke gut? War sie böse? Ich kann sagen, was bei mir war. Böse. Aber ein anderer sagt, nur Gutes getan. Wie hat man das gemessen? Nach dem Gefühl, nach der Seele, nach dem Wohlbefinden. Wisst ihr, ich kann bloß euch sagen, Vorsicht. Das ist das Gefährlichste, was es gibt. Römer 4, 4. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Bei der Errettung spielen die Werke keinerlei Rolle. Ich kann Gott nichts bringen. Wisst ihr, ich bekomme die Erlösung als freie Gnade. Wo ich mich bekehrt habe, da habe ich gewusst, ich fahre in die Hölle. Ich habe 4 Jahre lang vollständige Höllenangst gehabt. Ich habe 4 Jahre lang gewusst, wenn ich sterbe heute Nacht, fahre ich in die Hölle. Das hat mir niemand erklären brauchen. Da hat jeder auf der Welt kommen können und mir erklären, du bist jetzt übersensibilisiert und du bist hier zu fanatisch. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe es gewusst. Ich habe es so sicher gewusst, wie 1 und 1 2 ist. Wisst ihr? Und Ich habe auch gewusst, dass ich nichts tun kann. Ich habe es gewusst. Ich habe gewusst, ich kann bei Gott nicht gut weitermachen. Ich habe gewusst, ich bin verloren. Und ich habe gewusst, der Einzige, der mich retten kann, ist der Herr Jesus. Und ich habe gewusst, ich muss mich bekehren. Und das hat Konsequenzen. Und die wollte ich nicht. 4 Jahre. Als ich mich bekehrt habe, da kam ich gar nicht mehr auf die Idee, dass ich Gott etwas bringen könnte. Ich habe zu meinem Jesus geschrien, rette mich, Matthäus 7,7, und er hat es getan. Wisst ihr, du wirst gerettet ohne Werke. Aber wenn du gerettet wirst und deine Buße hat als Folge Werke, das heißt, da kommt was raus. Bei mir hat es angefangen, ich habe sofort mein Leben aufgeräumt. Wisst ihr, was der harteste Gang war, zu meiner Mutter zu gehen und ihr zu bekennen, dass ich dauernd 5 Pfennigstücke und 10 Pfennigstücke aus der Kasse geklaut habe. Meistens war ich zu feig, zu viel zu nehmen, habe ich auch die Kleine halt genommen. Es fällt ja nicht auf. Das war die härteste Übung danach. Meine Frau sagt immer, oh, bei mir war gar nicht so wie bei dir, mit so viel in Ordnung bringen. Da sage ich, sei froh, dass es nicht hattest. Wisst ihr, ich habe Monate Blut und Wasser geschwitzt, die Anführungszeichen. Ich bin fast kaputt gegangen an dem. Hinterher kommen Werke. Aber zur Rettung, es war mir klar. Ich habe keinen Millimeter in Ordnung gebracht vorher. Ich habe nichts Geringste getan. Ich habe nur zum Herrn Jesus geschrien, rette mich, fertig. Er hat mich gerettet aus Gnade, als Gnadegeschenk. Ich habe nichts dazu tun müssen. Freie Gnade. Aber dann, wo die da war, dann ging's los. Dann hat diese Wiedergeburt, diese Errettung, diese Bekehrung hat gewirkt, dass Werke hervorgekommen sind. Reaktionen, die hat er angestoßen. Also, ich sage es mal so. Ich habe dann einmal was gehabt. Also, da kann man jetzt drüber streiten, ob das wie eine Vision war. Ich glaube, dass das eher von Gott her eine Zuchtmaßnahme war. Ich hätte mich beim Hausmeister der Lammerbergschule entschuldigen müssen. Und zwar, wir haben einmal bei Nacht, ich denke, es war Meierstecker, haben wir die Glockenseile aus der Schulglocke herausgerissen aus der Wand. Wir haben noch mehr so Sachen gemacht. Und dann hat er uns erwischt und ich bin schmierig gestanden. Und meine Freunde, die waren ein bisschen mutiger wie ich, die haben ihn dann über den Haufen gerannt und er hat den Arm gebrochen. Und dann kam der Herr danach und hat den Finger draufgelegt, hat gesagt, du bringst das in Ordnung und entschuldigst dich. Wisst ihr, da kam ich natürlich, ich hab's doch nicht getan. Mitgehangen, mitgefangen, ich bin schmierig gestanden, fertig. Und ich habe mich dauernd gedrückt. Und dann hat er mir ein Treffer von der Gemeinde. Und es war immer im Unterbewusstsein. Und plötzlich, es war Wanderung, kam über das Feld ein paar Wanderer. Und der eine war ähnlich angezogen, wie der Hausmeister immer angezogen war. Und ich habe den gesehen und in mich ist reingefahren. Das ist er, jetzt kommt er. Und habe ich denke, ich habe dann eine Gelübde getan und gesagt, Herr, jetzt bringe ich es in Ordnung. Ich glaube, so war's. Da hat Gott mich so, ich sag's mal so, hat mir hier, wie das Gesicht von dem Mann zeigt, wo er dann da war, war es gar nicht. Geil. Gefährlich wird's dann, wenn dich dann reut, dass du Gott versprochen hast, dass du es in Ordnung bringst. Dann habe ich es in Ordnung gebracht, habe ich klingelt. Es war ein harter Gang. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich war damals dabei, ich habe es zwar nicht getan, das hat er ja gesehen, dass ich es nicht war, wer hat ja die Kerle gesehen, aber ich bin schmierig gestanden. Und der gelacht hat gesagt, ach Kerle, das war doch harmlos. Es war gut, aber es war von Gott her wichtig. Wisst ihr, andere Dinge hat Gott bis heute Finger nicht draufgelegt. Wisst ihr, Werke werden vom Heiligen Geist beim Gläubigen ausgelöst, aber sie haben keine Auswirkung auf die Errettung. Sondern die kommen nach der Errettung. Das ist ganz wichtig. Danach. Wenn du nichts in Ordnung bringen musst, glückselig bist du. Kann jetzt sagt Bibel etwas, Hebräer 4, 3. Der B-Teil sagt, doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Da steht im griechischen Wort, das bedeutet eigentlich eher geworden. Das heißt, alle Werke, die ich tun sollte, sind in dem Paket der Wiedergeburt der Erlösung schon drinne. Und mit der Wiedergeburt sind sie da. Und dann kommt Epheser 2, Vers 10. Sobald jemand, jetzt sind wir wieder bei unserem Matthäus 5, 16. Sobald jemand im Lichte wandelt, werden diese Werke, die schon in mir drin sind, automatisch durch den Heiligen Geist angestoßen. Und dann zum Beispiel sagt mir der Herr, so dass ich nicht mehr ausweichen kann, gib dem Geld, hilf dem, mach das, wisst ihr, dann kommt's. Und das ist dann das, was echt ist. Aber jetzt sagt die Bibel natürlich, ich habe jetzt bewusst den Grenzbereich angesprochen. Es gibt natürlich auch böse Dinge, da brauchen wir gar nicht überlegen, von wem die sind. Römer 13, 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Wisst ihr, ich muss die Werke der Finsternis ablegen. Die Böse sowieso. Entschuldigung, ich habe keinerlei Verständnis, dass man in Seelsorgebewegungen, die es ja biblisch sowieso nicht gibt, in Seelsorgebewegungen die Leute einredet, naja, wenn du lügst, dann ist es halt so. Wenn du Ehebruch begehst, dann ist es halt so. Nee, das ist nicht so. Die Bibel geht davon aus, dass ein Gläubiger bestimmte Dinge nicht tut. Und wenn er sie tut, ist es eine Katastrophe. Da muss ein Zusammenbruch kommen und eine Buße, die radikaler ist wie bei der Bekehrung. Wisst ihr, und das ist das Problem. Ich muss die Werke der Finsternis vollständig bei mir ablegen. Aber ich muss auch die Werke, die nur von meiner Seele ausgelöst werden, die vielleicht einem Menschen, der ein Faulenzer ist und sich von den Leuten das Geld erbettelt, so dass er mehr Einkommen hat wie ein anderer, dass er sich einen Mercedes leisten kann, wenn ich so aus Mitleid dem Geld gebe, ist es ein Werk der Finsternis, nämlich seelisch, und es muss weg. Versteht ihr? Es muss weg. Da muss ich sagen, Herr, soll ich nicht? Das ist mühsam. Jetzt kannst du nicht mehr nach deiner Seele gehen und nach deinem Mitleid. Jetzt musst du, Gott, bitte, Herr, soll ich nicht? Das ist biblisch. Dann werde ich nämlich nur die Werke tun, die Gott will. Und die, die Gott nicht will, werde ich nicht tun. Meine Oma hat immer gesagt, es gibt Dinge, da hilft man zu der Lumperei. Versteht ihr? Du kannst doch gute Werke, die du nicht im Heiligen Geist tust, sondern aus deiner Seele heraus, aus dem Menschlichen, kannst du zur Lumperei mithelfen. Das ist brutal. Man denkt es nicht. Wieso? Man denkt es ja nicht. Titus 3,8. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Dass der Gläubige Gutes tut, allermeist an des Glaubensgenossen, sagt die Bibel, aber auch an den anderen, das ist richtig. Dass er Werke tut, dass er wirklich Gutes tut, ist richtig, das ist eine heilige Pflicht, aber im Heiligen Geist. Ich muss vor Gott klären, was tue ich und was tue ich nicht. 1. Timotheus 2,10. Das ist eine Bibelstelle. Die ist wichtig, sondern durch gute Werke. Ich lese ab 9. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Damit sagt die Bibel, wenn jetzt jemand geistlich im Lichte wandelt, und dann wirklich diese Werke tut, das sind die, die wirklich gottesfürchtig sind. Das ist dann das, was wirkt. Das wirkt dann auf die Menschen mehr, als wenn du, sag mal, ich sag's mal vorsichtig, wunderbar schön dich hergemacht hast, wenn du wunderbar reden kannst, wunderbar dich benehmen kannst, das alles. Sondern das ist oft in aller Einfalt. Wenn man merkt, dass hier Werke sind, die vom Heiligen Geist gewirkt sind, dann ist das etwas, das die Menschen 100-mal mehr beeindruckt, als wenn du dich noch so sehr hier für sie aufpäppst. Aber eben nur die Werke, die von Gott sind. Jetzt kommen wir wieder zum alten Lied, Seele, Geist. Wir glauben immer, wenn wir seelisch sind, dann ist das gut. Das ist nicht gut. Sondern geistlich ist gut. Auch Werke, die aus der Seele kommen, müssen nicht schlecht sein. Aber können vom Bösen missbraucht sein. 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Merkt ihr jetzt etwas? Dass ich diese Werke, die Gott in mich hineingelegt hat, biblisch sauber machen kann, brauche ich die ganze Heilige Schrift. Ich muss überführt werden, muss zurechtgewiesen werden, muss erzogen werden in der Gerechtigkeit Gottes, muss von Gott zubereitet werden, dass ich das überhaupt kann. Steht hier? Das ist ein Riesenproblem. Das heißt zu Deutsch, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, biblisch gesehen müssen wir uns auch wegen der guten Werke vom Humanismus und vom menschlich-seelischen Mitleidigen verabschieden. Letztendlich entscheidet er, was wir tun und was wir nicht tun. Und da spielt auch das Gewissen keine Rolle. Das Gewissen funktioniert sowieso bloß im Heiligen Geist. Manchmal ist es bei mir schon gewesen, dass mich das Gewissen verklagt hat und hinterher hat sich herausgestellt, es war falsch. Sondern einfach vor Gott bewegen, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Wisst ihr, das ist das Gesetz des Glaubens. Ich möchte es nicht alles durchmachen, ich möchte nur ein paar Dinge anreißen. Römer 4, 5. Ich habe es auf dem Zettel, ihr könnt es also nachstudieren. Römer 4, 5 sagt, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, den wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist dieser Glaube, der die Erlösung als Gnadegeschenk empfängt, ohne Gott etwas dagegen zu bringen. Das sind echte Bekehrungen. Ich kann euch nur warnen, wenn man versucht, Gott Werke zu bringen, im Sinne von, ich gebe dir jetzt ein gutes Werk und du rettest mich dafür, kommt eine falsche Bekehrung zustande. Man kann das nicht. Ich hab ja teilweise mit Gemeinde zu tun gehabt, vor allem einer, die hat wirklich die Buße und das Bekenntnis der Sünde zum guten Werk gemacht. Die Leute haben geglaubt, wenn sie alle ihre Sünde bekennen und alles rauslassen und dann wirklich sich hier auf einen Menschen entblößen, dann letztendlich sind sie echt und dann segnet sie Gott und dann kommen sie zum Glauben. Ich habe jetzt, das hört sich jetzt vielleicht bösartig an, ich sage es mal, ich weiß nicht, ob es 5, 7 oder 10 waren, aber ich sage mal, wenn es 10 Bekehrungen waren, sind alle in unserer Gemeinde gelandet. Stand heute, einfach im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, alle falsch, alle. Nicht eine echt. Die meisten sind auch weg, so gut wie alle. Und einer, habe ich immer geglaubt, der muss echt gewesen sein. Ich glaube es nicht mehr. Das ist ein Problem. Ich muss die Leute sagen, wenn jemand sagt, oh, was muss ich tun? Ich muss sagen, gar nichts. Du kannst nichts mehr tun. Du bist erledigt. Das Einzige, was du tun kannst, im Sinne von tun, dass du der Jesus zu ihm kommst als armer Sünder, ihn bittest und die Erlösung als Gnadegeschenk annimmst. Mehr kannst du nicht machen. Aber wenn es dann geschieht, dann ist Epheser 2, Vers 10. Dann kommt automatisch aus dem heraus wirklich ein Werk, das von Gott her gewirkt ist. Ich lese Titus 3, Vers 5. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Das ist ganz klar. Ich werde gerettet ohne Werke. Dann in Vers 8 sagt er dann am Schluss noch, aber die gläubig geworden sind, sollen sich befleißigen, gute Werke zu tun. Ja, welche? Epheser 2, Vers 10. Weiß ich, welche gute Werke in mir drin sind seit meiner Wiedergeburt? Nö, keine Ahnung. Wer weiß es? Der Herr Jesus. Also wer muss es auslösen? Er. Wisst ihr, und damit bin ich in einer ganz, ganz wirklich echten Abhängigkeit vom Herr Jesus. Wisst ihr, da hört auch das mosaische Gesetz auf, weil man uns immer gesagt hat, wer Gott richtig dient, hält auch Teile des Gesetzes. Christus ist das Ende des Gesetzes. Ich werde auch durch nichts, was ich vorher in Ordnung bringe, wieder gerettet. Im Gegenteil, du musst die Leute sogar abhalten, vorher was in Ordnung zu bringen. Du musst zu ihnen sagen, jetzt bekehrst dich zuerst einmal Jesus, dann sehen wir wieder. Wisst ihr, wir haben ja die Unsitte, dass wir dauernd Unbekehrte das, was Gott zu Bekehrten sagt, beibringen wollen. Damit stößt du Leute ab und hältst sie davor ab, dass sie gläubig werden. Du musst ihnen einfach sagen, der Herr erwartet nur, dass du gerettet wirst. Wenn er dann an dich die gefährliche Frage stellt, was ist hinterher, dann musst du sagen, naja, da wirst du die Überraschung erleben. Dann fängt Gott an, dein Leben aufzuräumen. Das muss dann ehrlich auch gesagt werden. Aber ich brauche dem nicht vorher sagen, jetzt muss Rauchen aufhören, jetzt muss das aufhören. Hier, das darfst du nicht machen, jenes darfst du nicht machen. Das gibt, sind Halbbekehrungen, die nicht echt sind. Ich muss zum Herrn Jesus kommen, so wie es hier geschrieben steht. vom Gesetz des Glaubens und muss wirklich hingehen und sagen, Herr, ich habe nichts, rette mich. Wisst ihr, und dann wirkt Jesu Blut, dann werde ich gereinigt. Römerbrief vor allem Kapitel 3 handelt es ja massivst ab, gell, wo er das zeigt. Römer 3, 27. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist bei uns Ziffer 14 jetzt in dem Gesetz des Glaubens. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Werke des Gesetzes. Aber danach, wenn er gerechtfertigt ist, tut er Werke, nämlich die schon fertig sind. Und jetzt kommt das Problem. Jetzt kann ich nicht hingehen am Sonntag zum Beispiel verkündigen, ihr müsst euer Leben in Ordnung bringen. Das kann ich noch neutral sagen nach der Bekehrung. Aber was, wann, wie, wo in Ordnung gebracht werden soll, entscheidet er, nicht ich. Ich habe teilweise so eine Sammlung von Briefen, da sind auch die Briefe drin, wo ich dann mein Leben in Ordnung gebracht habe. Ist mir immer interessant, was da für Reaktionen kommen. Ich habe einmal vor lauter Aufregung habe ich nicht unterschrieben, wer ich bin. Habe auch keine, nicht einmal Adresse drauf geschrieben, vor lauter Aufregung. Dann hat mir die liebe Schwester geschrieben, ich wusste, dass du es bist. War interessant. Wisst ihr, und ich muss einfach das tun, was Gott will. Dann wissen es auch die Leute, dann wird es auch Frucht für die Ewigkeit. Wenn ich aber Werke tue, die Gott nicht anordnet, dann verpulvere ich meine seelische Kraft, dann verpulvere ich meine Ressourcen, dann verpulvere ich mein Geld, dann verpulvere ich meine Zeit und arbeite, wenn es ganz dumm geht, darf ich es ungeschützt sagen, dem Teufel in die Hände und nicht Gott. Versteht ihr? Jetzt kommen wir zu so Dingen wie, mit wem arbeite ich zusammen? Versteht ihr? Oh, ist doch gut, wenn man evangelisiert, auch wenn der nicht so ganz sauber ist. Ich habe mit einer namhaften Gesellschaft die Bibel verbreitet kostenlos. Der größte Streit gehabt, weil sie sich entschieden hat, unter anderem eine Bibel zu verbreiten, die von einer der extremsten Pfingstgruppen der Schweiz herausgegeben wird. Jetzt könnte ich natürlich sagen, oh, Hauptsache das Wort Gottes. Aber das ist ganz einfach. Wenn du jetzt das jemandem gibst, so eine Bibel, da steht die Adresse drin von dem Herausgeber von der Bibel. Extremster Pfingstkreis. Dann gehen die Leute hin, im Endeffekt, schreiben im Zweifel die Adresse um Hilfe. Was kriegen sie? Extremste Irrlehre, extremste falsche Lehre, kommen vielleicht sogar unter okkulte Einflüsse. Ich habe dann die Verantwortlichen geschnappt. Das war ein Telefongespräch, Entschuldigung, da wäre ich besser spazieren gegangen. Ich habe den Mann versucht zu überreden, dass er zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat. Ist mir nicht gelungen. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder war er so dumm, dass er für den Posten völlig ungeeignet war, oder er war so, ich sage es mal, verderbt, dass er das Risiko eingegangen ist und es sich voll bewusst war. Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe dann den Kontakt abgebrochen. Aber jetzt kommt das Problem. Soll ich jetzt sagen, nur damit dem geholfen ist, oder das soll ich das tun? Was soll ich machen? Steht ihr? Ihr merkt etwas. Das kann was Gutes sein. Das kann eine Bibel sein. Das kann Geld sein. Das kann Nahrung sein. Das kann alles Mögliche sein, was ich auslöse. Die Frage ist, habe ich die Werke Gottes, die seit Grundlegung der Welt in mir drin sind, damit ausgelöst? Oder habe ich eventuell sogar einer Verführung in die Hände gespielt? Das ist ein Riesenproblem. Wisst ihr, merkt ihr, das ist kein so harmloses Thema. Wisst ihr, wenn ihr unseren Text anguckt, dann liest man halt drüber. Ja, wir sollen unser Licht leuchten lassen und dann kommen die Werke hervor. Naja, damit sagt doch die Bibel klipp und klar, ich muss zuerst einmal im Licht wandeln, wenn ich jetzt alle Bibelstellen lese, dann muss ich so leben, dass die Werke ausgelöst werden, dass die nämlich die echten Werke sehen. Ich muss sagen, hab in dem Fall zwei Verpflichtungen, die muss ich einhalten. Im Licht wandeln und die echten Werke auslösen. Steht ihr? Naja, jetzt könnte man sagen, ist denn alles so kompliziert? Geht denn nichts einfach? Doch, müsst ihr bloß im Lichte wandeln, mehr brauchen wir nicht, oder? Müsst ihr bloß im Lichte wandeln, alles glauben, was der Jesus sagt, nur der Bibel glauben und dann ist doch klar, wenn die Bibel sagt, alle Werke sind seit grundlegender Welt in mir drin, Ich habe schon oft in mich reinguckt, ich habe sie noch nie gesehen, oder? Habt ihr sie schon mal gesehen? Also ich sehe sie nicht. Also wer sieht sie da, Jesus? Muss ja also ihn fragen, welche soll ich tun? Was soll ich tun? Und dann kommt nämlich die Frage, was willst du, dass ich tun soll? Wie bei immer Paulus. Und da sagt der Jesus, man wird dir sagen, was du zu tun hast. Ich habe mich mal so massiv mit der China-Inland-Mission beschäftigt, das ist so extrem geworden, dass ich sogar überlegt habe, ob Gott will, dass ich aufs Missionsfeld gehe. Wisst ihr, warum ich das machen musste? Nur, dass jemand anders geht. Wisst ihr, ich weiß ja nie, warum Gott das anordnet. Ich bin ja nur ein Sklave. Wir tun immer, als wären wir die Herren und hätten alles zu entscheiden. Wisst ihr, und es ist halt einfach wichtig, es muss klar sein. Galater 2,15, das ist, und 16 gehört dazu, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Der muss eingebrannt sein bei einem Gläubigen, auch wenn er evangelisiert. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch, selbst der Jude, nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt werden wird, aber Gott will, dass wir alle diese Werke tun, die seit Grundlegung der Welt in uns drin sind und die dann hervorkommen. Im Preisgericht Jesu Christi wird etwas passieren. Jetzt machen wir es einmal plastisch. Du hast einen Mensch, der in den gläubigen Kreisen sehr angesehen ist, weil er sehr viel Gutes tut. Sehr viel Gutes getan hat und wunderbar Werke getan hat. Im Preisgericht Christi wird etwas passieren. Das Feuergericht Jesu Christi wird drüber gehen. Und alles, was nicht zu diesen Werken aus Epheser 2, Vers 10 gehört, wird verbrennen. Darum glaube ich, dass das Preisgericht Jesu Christi ein großes Erwachen sein wird. Und dann wird Folgendes passieren. Dann hast du Leute, wo man sagt, naja, auch nichts Besonderes. Da wird das Feuer drüber gehen und es wird nur Echtes übrig bleiben. Und diese Leute gehen dann vielleicht beim Preisgericht mit 5 Kronen weg, unter anderem, wo man nach außen hin so wunderbar sieht, ohne alles so wie durchs Feuer hindurch, dass er gerade noch gerettet wird. Wollt ihr, wie gefährlich das ist? Wenn wir zurückgehen zu unserem Text, dann haben wir was ganz Einfaches. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Das heißt, ich muss im Lichte wandeln, dass das Licht Jesu Christi für die Leute sichtbar wird und dadurch, das kann ich auch nicht machen, das kommt automatisch, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie werden dann, wenn ich im Lichte bin, diese Werke sehen, die ich tue, wenn ich gehorsam bin. Gutes ist nicht immer Gutes. Liebes ist nicht immer Liebes. Freundliches ist nicht immer freundlich. Angeblich Geistliches ist nicht immer geistlich. Die Bibel sagt, wenn wir im Geiste wandeln, wie er im Geist ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Gleichzeitig sagt sie, Galater 5, 16, wenn wir im Lichte wandeln, dann wird Folgendes passieren, dann werden wir die Werke des Fleisches nicht tun. Dann wird nichts kommen. Wir sind nur darauf sensibilisiert, die bösen Werke nicht zu tun. Das ist klar. Die bösen Werke will ja keiner tun, die Sünde. Aber es gibt auch einen neutralen Bereich, Anführungszeichen neutral, wo ich Werke tue, die nach außen hin gut sind, die aber nicht zu dem gehört, was Gott will. Da tue ich dann gute Werke, was Gott gar nicht will und merke unter Umständen gar nicht, dass mir der Teufel eine Falle gestellt hat und ich in Wirklichkeit dem Teufel zuarbeite. Das kann sogar streng sein, das kann sogar überfromm sein, das kann sogar heilig sein. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe gedacht, Wunder, wie heilig ich bin, Wunder, wie streng ich bin, Wunder, wie richtig das ist. Hinterher hat sich rausgestellt, war eine Falle vom Teufel. Ich habe einen Mensch fast zerstört wegen dem. Brutal war meine Tochter. Brutal. Versteht ihr? Ich muss vor Gott klären, was willst du, dass ich tun soll, entwirken. Auch in Reaktionen. Was willst du, dass ich tun soll? Und dann werden die Leute die echten Werke sehen, werden Gott anbeten. möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir ohne alle Werke gerettet wurden, dass es nur deine Gnade war, dein Erbarmen und dein kostbares und teures Blut, das unsere Sünde hinweggenommen hat, dass du uns wieder geboren hast zu einer lebendigen Hoffnung, in einem Geist, zu einem Leben getauft hast, dass wir zu dir gehören, ohne dass wir etwas bringen konnten. Wir waren nur elende, erbarmungswürdige Geschöpfe und du hast dich uns erbarmt. Aber du hast uns dieses kostbare, teure Paket unserer Berufung gegeben, wo nicht nur unsere Dienstaufgaben geregelt sind, wo unsere Gnadegabe sind, wo unser Maß des Glaubens drin ist, sondern auch alle Werke. Und du weißt, wie wir doch oft von unserer Seele geprägt sind und abhängig sind und unsere Seele oft der entscheidende Faktor ist bei der Beurteilung. Hilf uns doch im Geiste zu wandeln und wirklich geistlich zu handeln, dass letztendlich du diese Werke hier, die genannt sind in Epheser 2, Vers 10, bei jedem von uns wirken kannst. Und lass uns so im Lichte wandeln, dass diese Werke sichtbar werden, wie du es in der Bergpredigt sagst, und dass dann der Vater im Himmel dafür angebetet wird. Wie das bei jedem aussieht, das weißt nur du. So bitte ich, gib uns Gnade und begegne jedem von uns in dieser Sache, dass du mit uns zum Ziele kommst. Amen.